nach kurzer Re-Umbau dann geht es jetzt hier weiter. Also Linux auf Spielehandhelds mit Michael Mrozek.
Warum auch immer der das jetzt nicht wollte, gute Frage, bei mir gestern hat es noch funktioniert auf dem Fernseher und auf dem Beamer, aber okay. Der ist einfach nicht Open Source, das kann nicht funktionieren. Also ich gehe heute ein eher mal etwas größeres Randgebiet an. Das Ganze ist nämlich Open Source auf Spielehandhelds. Im Serverbereich hat sich Open Source ja schon lange durchgesetzt, im Desktop-Bereich kommt es auch immer mehr. Im Spielebereich gibt es zwar schon seit Jahren, aber es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Nische. Und es hat viele, viele Vorteile, aber auch Nachteile, die ganze Geschichte. Hier sind schon mal die Geräte, die ich so im Allgemeinen ansprechen werde. Das ist der GP32, mit dem eigentlich der ganze kleine Boom angefangen hat. Geht dann weiter über den GP2X F100, den Viz, auch wieder vom gleichen Hersteller, und dem Dingo. Bis hin zur Pandora, das ist ein Gerät, was ich selber am Mitentwickeln bin. Kurz zu meiner Person, also ich habe eigentlich, ja, ich bin da eigentlich nur zufällig reingestoßen. Eigentlich bin ich, mache ich Fernsehen und diese ganze Geschichte Film-Werbeproduktion. Habe mich allerdings schon seit meiner Kindheit für Computer und auch viel für Spiele interessiert. Bin eben mit Konsolen, mit Amiga und so weiter aufgewachsen. Kann auch mit den Spielen, wie wahrscheinlich die meisten, die in der Generation aufgewachsen sind, mehr anfangen als mit den aktuellen modernen 3D-Spielen, wo außer viel 3D nicht sonderlich viel dahinter ist häufig. Und so bin ich eigentlich nur drauf gekommen, weil ich habe mir selber diesen GP32 mal gekauft im Jahr 2002, der eine Besonderheit hatte, auf die wir dann gleich kommen werden. Und dann bin ich eigentlich immer aktiver geworden. Also es hat angefangen, dass ich in der Community erst aktiv tätig war und dann im Jahr 2005 auch angefangen habe, da ein bisschen geschäftlich tätig zu werden, indem ich angefangen habe, die Geräte zu verkaufen, einen Support zu machen, eine Community in Deutschland aufzubauen, und so ging es eben weiter. Ich selber bin, wie ich ja schon gesagt habe, aktiver Spieler und habe auch auf sämtlichen Rechnern daheim eigentlich nur Linux laufen, weil ich selber, ich programmiere zwar nicht richtig, aber ich komme mit Skripten sehr gut zurecht und ich kann auch so ein bisschen Quellcode umschreiben und neu kompilieren. Aber ich finde es auf jeden Fall faszinierend, wenn sich mehrere Leute zusammentun, um einfach irgendwie ein Projekt zu stemmen. Und genau das ist eigentlich dann auch hier immer wieder passiert. Fangen wir also mal an. Wie ist es eigentlich zu diesen ganzen Open-Source-Handhelds gekommen, Spiele-Handhelds, die es schon gibt? Hat angefangen mit diesem kleinen Gerät, das ist der GP32. Der war eigentlich gar nicht Open Source. Also viele behaupten auch, das ist das erste Open Source Gerät. Nein, er war es nicht. Es war eigentlich eine Konkurrenz zu dem Game Boy Advance aus Südkorea. Hat allerdings eine Besonderheit gehabt, und zwar hat er Standard-SMC-Karten. Also wer sich noch daran erinnert, das war vor den gängigen SD-Karten und Kompaktflash-Karten, waren es eben die Speichermedien für Fotoapparate. Und die hat dieses Gerät als Speicherkarten verwendet. Lag daran, weil der Hersteller gesagt hat, ja, eigene Spielmodule entwickeln ist zu teuer, wir nehmen irgendwelche Standards. Die Leute, die sich natürlich dem Gerät angenommen haben, haben sich gefreut, hey, das kann man bestimmt ausnutzen, weil solche Karten kriege ich ja überall wie Sand am Meer zu kaufen. Dadurch ist es natürlich passiert, weil es ja auch nur ein kleiner Hersteller war, dass das Gerät 2002 bereits von der Community komplett geöffnet wurde. Das heißt, da konnte dann jeder anfangen, sie haben eigene Open-Source-SDKs entwickelt. Und so fing es dann an, dass die ersten Spiele selber geschrieben und auch portiert wurden. Damals wusste der Hersteller eigentlich noch gar nicht so wirklich was davon. Das hat er so erst im Laufe der Zeit mitbekommen, weil sich das Gerät immer mehr verkauft hat. Sie allerdings auch gesehen haben, dass sehr, sehr viele Spiele erscheinen, die gar nicht von ihnen sind. Da der Hersteller selber, glaube ich, nur so 5 bis 6 oder 7 Spiele auf die Reihe gebracht hat, von denen selber 3 koreanisch waren, war das Gerät als Spielehandheld an sich ein Flop, hat allerdings schon eine ziemlich kleine eingeschworene Community gegründet, die da dann auch angefangen hat, selber mitzuentwickeln. Hat natürlich einen gewissen Reiz. Einige Leute fanden es erstmal toll, das Gerät zu hacken. Die nächsten fanden es toll, dann selbst Programme dafür zu entwickeln. Andere wiederum fanden es toll, jeden Tag kostenfrei irgendwelche kleinen Spiele zu bekommen, Verbesserungsvorschläge zu bringen oder auch an der Grafik oder am Sound mitzuarbeiten. Es hat dann auch der Hersteller mitbekommen und hat dann tatsächlich mit einer späteren Firmware-Version ein eigenes SDK veröffentlicht und hat das Gerät dann wirklich frei verwendbar gemacht. Vorher war eben so ein kleiner Schutz drinnen, dass man keine fremden Programme starten kann, aber das hat er rausgenommen, weil sich das eben wirklich in diese Richtung entwickelt hat. Und dadurch ist es wirklich so zum kleinen Underground-Gerät geworden, hat sich nicht viel verkauft. Ich glaube, die Verkäufe waren insgesamt bei ungefähr 10.000 Stück in seiner kompletten Lebenszeit und das waren so 3 bis 4 Jahre. Hat allerdings deutlich zugenommen, als ich dann angefangen habe, auch so ein bisschen die Community zu führen und ein Archiv zu gründen. Weil das Problem am Anfang war, Es war ein tolles Gerät, jeder konnte super Spiele selber drauf laufen lassen, aber um neue Spiele zu finden, das ist klar, das ist eins der Probleme bei so Open-Source-Handhelds, ich kann nicht in den Supermarkt gehen und kann ein Spiel kaufen, sondern ich muss die finden. Und bei einer kleinen Community ist es klar, jeder Entwickler hat eine eigene Homepage gehabt und jeder Entwickler hat zwar dann auch da die Spiele angeboten, aber wenn man dann erst so nach 2 Jahren zur Community dazugekommen ist und das Gerät entdeckt hat, dann durfte man so die ganzen News der letzten 2 Jahre durchlesen, um eine Spiele zu finden. Das war natürlich ein Irrsinn. Daraufhin habe ich dann angefangen und mal ein Dateiarchiv gegründet, ähnlich wie es eben auch bei Paket-Repositories für Linux-Distributionen sind, wo eben alle Spiele mit Bildschirmfotos und nach Kategorien sortiert einsortiert waren. Und dadurch hat es wirklich so einen kleinen Boom nochmal bekommen. Also da sind dann wirklich die Verkäufe in die Höhe gegangen und es war dann so richtig der Anfang, wo es hieß, so mit dem Gerät kann man jetzt wirklich was anfangen. Dann kam eben der erste größere Schritt vom Hersteller, das war der Schritt zu Linux. Das ist jetzt allerdings nicht mehr von der Firma Gamepark der Nachfolger, sondern Gamepark Holdings. Was ist passiert? Die Firma Gamepark war sich selber uneins. Die eine Hälfte hat gesagt, Mensch, das mit diesem offenen Gerät funktioniert super. Die Leute verkaufen es. Wir haben eh kein Geld, um richtig große Spiele rauszubringen wie Sony oder Nintendo. Lass uns doch das nächste Gerät offen machen, damit da die Community noch mehr drauf arbeiten kann. Die andere Fraktion hat wiederum gesagt, nee, wir wollen weiterhin einen richtig konkurrenzfähigen Spielehandheld anbieten. Und das war dann so der Konflikt innerhalb der Firma. Daraufhin haben sich beide Firmen getrennt. Die den Open-Source-Linux-Handheld rausgebracht hat, die lebt bis heute noch. Die andere ist dann leider insolvent gegangen, weil das Gerät tatsächlich nie rausgekommen ist. Und das war dann eben jetzt der erste richtige Schritt. Also auf dieser Konsole, die war jetzt nicht nur offen, sondern sie hat auch tatsächlich ein Open-Source-Linux drauf gehabt. Ironischerweise war das eigentlich mehr Zufall, weil Gamepark Holdings hat eben eine günstige Möglichkeit gesucht, so ein Gerät zu produzieren und der Hersteller des Chips, der da drin werkelt, hat eben Linux angeboten und deswegen haben sie es einfach genommen. Sie selber hatten eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Linux. Das ist in Korea nicht verbreitet, da laufen sogar die Server unter Windows und die wussten eigentlich gar nicht, was sie da haben und was sie damit für Möglichkeiten den ganzen Linux-Leuten eröffnen. Hat natürlich die Sache mit der Programmierung sehr einfach gemacht, weil man jetzt mit Standard C++ Compiler-Tools und SDL relativ einfach Spiele programmieren kann und natürlich auch Spiele relativ simpel portieren kann. Dadurch ist das Ganze nochmal angewachsen, weil es ist logisch, mehr Spiele oder mehr Interesse für die Entwickler heißt mehr Spiele heißt wieder, dass die Community wächst, was auch wieder heißt, dass der Bekanntheitsgrad ein bisschen anwächst und das wiederum bedeutet natürlich wieder, okay, es werden wieder mehr Spiele für das Ganze erscheinen. Das Ganze hat noch den Vorteil, nachdem es ja unter Linux läuft, habe ich natürlich stinknormal mein Netzwerk und über USB-Gadget dann auch SSH zur Verwendung. Das heißt, jeder Entwickler kann sich das Gerät einfach am PC anstecken, kann direkt auf die SD-Karte kompilieren, konnte von da die Programme starten, konnte in der Terminal dann auch seinen Debug-Output sehen. Also das Entwickeln ist deutlich einfacher geworden. Besonders wenn man anschaut, ich meine, Homebrew-Szenen haben sich ja auch bei der PSP und beim Game Boy Advance und den anderen Geräten gebildet, aber da war es von der Entwicklung natürlich so, entweder musste ich einen Emulator verwenden, was bei der PSP eigentlich gar nicht ging, oder ich habe die andere Möglichkeit gehabt, dass ich das wirklich jedes Mal kompilieren musste, auf die PSP kopieren musste und mir dann selber Routinen schreiben musste, dass ich einen Log-Output habe. Es sei denn natürlich, die großen Entwickler haben ein Developer-Paket, aber da kommt natürlich der normale Mensch nicht dran. Hier hat man jetzt also wirklich die Möglichkeit gehabt, ein komplettes Entwicklungsset mit seinem heimischen PC zu machen und auf einfache Weise zu programmieren. Dadurch kamen natürlich nicht nur Spiele zustande. Es gibt durchaus auch eine GPS-Application, weil ich habe ja einen USB-Anschluss, da kann ich auch eine GPS-Maus anschließen. Es gibt einige DJs, die den TV-Out-Ausgang verwenden, um das Ding als Live-Videomischer mit Audio zu verwenden. Also die Möglichkeiten sind natürlich dadurch, dass es offen sind, unbegrenzt. Die einzige Einschränkung bei sowas natürlich ist, ich habe ein relativ kleines Display mit 320x240 Auflösung. Ich hatte beim ersten Modell noch keinen Touchscreen, also mit Maus und so weiter schaut es schlecht aus. Und natürlich auch von der Rechenleistung war sowas mit einem X-Server war nicht zu rechnen. Also es gab zwar einen X-Server für das Ganze, allerdings war das wirklich nur der minimale X. Eine Desktop-Oberfläche wäre viel zu komplex gewesen. Heißt also hier Standard-Framebuffer basiert, aber zumindest war es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil ich mit dem Ding wirklich dann einiges anstellen konnte. Der Nachfolger, das ist also nicht wirklich der Nachfolger, wenn man es so sieht, sondern ein weiteres Modell dieses Gerätes, das war dann der F200. Der hat einen Touchscreen dazu bekommen, was natürlich die Möglichkeiten ein bisschen erweitert hat. Ich konnte jetzt auch bei den ganzen Linux-Programmen schon mal eine Maus verwenden. Dadurch wurde ja auch so ein kleiner X-Server und auch Qtopia, das drauf portiert wurde, möglich. Also es hat auch gezeigt, man kann es theoretisch auch für Business-Anwendungen verwenden. Allerdings so ein Handheld ja, man nimmt ihn eher zum Spielen her, weil jedes Handy hatte bessere Business-Funktionen im Endeffekt mit drin heutzutage. Insofern war das wirklich mehr Business-Bereich. Das USB-Gadget ist leider durch eine Umstrukturierung nicht mehr möglich gewesen, was auch die Programmierer etwas enttäuscht hat. Also die Entwickler haben eigentlich eher den F100 bevorzugt. Aber wie gesagt, der Hersteller wusste eigentlich gar nicht so wirklich, was er hat, und das war so ein kleines Problem. Ein kleines Highlight für die beiden Geräte, das ist dann Open 2X. Das ist eine komplett eigenentwickelte Firma für das Gerät, die deutlich mehr Vorteile bietet. Also ein Problem bei dem Originalfirma war, dass der Movie Player zum Beispiel nur ein Binary Blob hatte. Das heißt, wenn ich das Betriebssystem komplett selber kompilieren wollte, ging, nur habe ich eben keinen Movie Player gehabt. Anderes Problem ist auch, es war zwar vom Prinzip her Open Source, allerdings hat der Hersteller gesagt, er hat ins Menü so viel Arbeit gesteckt, er möchte das nicht veröffentlichen. Das heißt, wenn jemand ein eigenes OS machen wollte, dann muss das komplett neu machen, und das haben die Jungs auch dann gemacht. Und es lief wirklich deutlich schneller. Also die Bootzeit wurde von 20 Sekunden auf 8 Sekunden reduziert. Auch die Programme liefen teilweise schneller und die Libraries waren dynamisch gelinkt. Also ich selber verwende auf dem Gerät auch nur Open 2X, weil es einfach die deutlich bessere Alternative ist. Dann der Nachfolger vom GP2X F100, der ist dann letztes Jahr erschienen. Das ist eigentlich wirklich eine konsequente Weiterentwicklung. Das ist der Nachfolger, das ist der Wiz. Der Wiz hatte leider am Anfang einige Startschwierigkeiten, was einfach daran lag, dass Gamepark Holdings selber nicht so ganz fertig geworden ist mit dem Gerät. Das USB-Gadget ging erst durch die Community seit einigen Monaten, inzwischen geht's aber Gott sei Dank wieder. Die Hardware ist leider nicht wesentlich schneller als der Vorgänger. Gut, es hat einen 3D-Prozessor drin, aber es ist OpenGLES und da muss man natürlich erstmal Spiele finden, die das unterstützen. Also im Spielebereich ist da noch nicht so viel zu erwarten. Allerdings wurde jetzt innerhalb der wenigsten ersten Monate, das ist ja natürlich der Vorteil in Open Source, sehr, sehr viel von der Community zum Laufen gebracht. Er hat auch am Anfang Bildruckler gehabt und so einen Schrägbalken drin, das ist Gott sei Dank jetzt alles behoben. Also für so den Kleinspielerhandheld unterwegs ist es eigentlich ganz nett. Eine Besonderheit ist, die Gamepark Holdings hier anbietet, ähnlich dem Apple App Store, kann jeder Entwickler auch über einen eigenen kleinen Store die Spiele bei Gamepark Holdings anbieten. Also sie bauen gerade so einen eigenen kleinen Store auf. Und im Gegensatz zu Apple, wo man ja seine Programme einreichen muss, und jeder, der das mit dem C64-Emulator vielleicht ein bisschen verfolgt hat, der hat mitbekommen, wie, was für ein Hickhack das war, einen C64-Emulator auf das Apple iPhone zu bekommen, weil einfach die Vorgabe war, dass das Gerät keine externen Daten einlesen darf oder das Programm, und damit waren die ROMs natürlich nicht möglich. Das fällt bei dem alles weg, da kann jeder wirklich anbieten, was er will, und das Ganze dann dafür ein paar Euro verkaufen oder natürlich, wie es bisher war, ganz normal kostenfrei alles anbieten. Also der hat dann eine eigentlich ganz nette Mischung aus so kleineren kommerziellen Spielen und Homebrew-Spielen. Dann das, warum wahrscheinlich die meisten sich auch hier versammelt haben, denke ich mal, weil da viele aus der Community wahrscheinlich sind, das ist eben diese Marke Eigenbau, das ist die Pandora. Das ist insofern ein besonderes Gerät, ich bin selber mitbeteiligt. Es ist aus der Community selber entstanden. Also ursprünglich waren es 3 Händler, die sich dann mit ein paar anderen Leuten noch zusammengeschlossen haben und gesagt haben, Mensch, die Geräte mit dem Open Source Linux sind zwar ganz nett, aber Gamepark Holdings hat immer wieder irgendeinen kleinen Fehler drinnen. Und dann haben wir gesagt, warum versuchen wir nicht mal so ein Projekt selber zu stammen und so ein ultimatives Handheld zu entwickeln? Und dadurch ist eben die Pandora entstanden. Was ganz interessant an der Geschichte ist, das Ding ist durch die Community finanziert. Das heißt, da sind keine Investoren gesucht worden und keine großen Gelder geflossen, weil so ein Ding zu entwickeln, das kostet. Also von den Ausgaben her sind wir, glaube ich, bei weit über 1 Million. Und die hat man halt einfach nicht so daheim in der Kaffeekasse rumliegen. Aber die Community, die uns halt auch schon seit Jahren kannte, da haben sich wirklich 4000 Leute gefunden, die gesagt haben, Mensch, das Ding ist toll. Ich zahle jetzt meine 300 Euro, macht mir das einfach fertig. Und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr langer, steiniger Weg, den wir alle gar nicht so erwartet haben. Da hat sich auch wieder was aufgetan. Also auch eins der Probleme, wenn man so in den Open-Source-Bereich geht, vieles ist Frickelarbeit. Man denkt, man macht's mal schnell, aber es kommen dann viel mehr Probleme dazwischen, als man erwartet hat, und dann zieht sich das immer mehr in die Länge. Ist bei Open-Source-Software-Produkten kein Problem, weil die kosten in der Regel nichts, aber bei einer Hardware, wo man natürlich dann 4000 Leute, die 300 Euro da finanziert haben, im Nacken sitzen hat, schaut es natürlich schon mal ein bisschen anders aus. Aber die Community ist da wirklich sehr brav, muss ich sagen, hat uns treu die Stange gehalten, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die ganze Entwicklung mit dokumentiert wurde. Das heißt, es ist jetzt wirklich mal ein Spielerhandheld, bei dem man von vorne bis hinten mit allen Problemen, mit allen Spirenzien, die da gekommen sind, mit Fehlern, mit Vorteilen, mit allem, mit Videos von vorne bis hinten mitverfolgen konnte. Und das ist wirklich, wie da schon gesagt, viele Probleme und Verzögerungen. Geplant war, glaube ich, ursprünglich 2008 Dezember die Auslieferung. Jetzt sind wir im Jahr 2010, aber jetzt sind wir Gott sei Dank soweit. Also ich habe ja auch den Prototypen schon hier. Das Ding funktioniert, das Gehäuse läuft, die Software ist fast perfekt, muss ich sagen. Gut, was heißt perfekt? Es wird sich immer was zum Verbessern finden, aber die Software ist auch komplett Open Source über ein Git. Also da wollen wir auch darauf basieren, dass wirklich jeder Verbesserungsvorschläge beibringt. Also auch ganz interessant ist es, dass da Ideen von der Community mit eingeflossen sind. Hat ursprünglich als April-Scherz eigentlich angefangen, weil wir haben uns überlegt, was müsste so ein Ding können, und haben einen April-Scherz gemacht, dass irgendjemand so ein Handheld entwickelt. Hat den Effekt gehabt, dass die Community natürlich das Schwärmen angefangen hat und viele, viele Ideen gebracht hat und wir uns die schönsten rausgepickt haben und die realistischsten und gesagt haben, so, sowas machen wir, und ein paar Monate später haben wir dann veröffentlicht, ja, wir versuchen wirklich sowas zu machen. Und dadurch ist wirklich dieses Gerät rausgekommen. Die Besonderheit zu den vorherigen Geräten ist, dadurch, dass es einen relativ fortgeschrittenen Prozessor hat, eine kleine Tastatur hat und ein hochauflösendes Touchscreen, ist wirklich ein vollständiges Linux mit drauf. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie was, was nur über Framebuffer läuft, nur über SDL programmierbar ist, sondern ich habe einen kompletten X-Server drauf und wir haben ein XFCE drauf, flüssig am Laufen. Gut, größere Sachen wie KDE oder GNOME könnten natürlich allein vom Speicher komplex werden, aber XFCE 4 läuft wirklich ruckelfrei und schnell. Browser Midori läuft wunderbar. Und dadurch hat jetzt wirklich, also die Entwickler, die wir für das Gerät haben, die auch schon Sachen portiert haben, die sind eigentlich überglücklich, weil alles, was sie nehmen, ist den originalen Quellcode, kompilieren das Ganze und normalerweise läuft es ohne großartige Anpassungen. Das war natürlich vorher nicht möglich, weil allein durch das Display musste man das Ganze skalieren, musste Routinen umschreiben, und hier läuft eigentlich fast alles nach einmal kompilieren, läuft sofort los, und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Dann ein weiteres Gerät, das noch etwas außergewöhnlicher ist, das ist komplett offen, das ist der Odroid. Hat bestimmt auch schon einige von gehört. Das ist eine Spielekonsole, die auf Android basiert, was Vor- und Nachteile hat. Also Vorteil ist, dass viele Spiele auch durch den Android App Store natürlich schon existieren. Also ich habe schon eine riesen Auswahl. Der Nachteil ist natürlich, die Spiele, die im App Store sind, unterstützen in der Regel kein D-Pad und sind eigentlich auf Bildschirm ausgelegt, weil ja die meisten Android-Geräte keine Spielsteuerung haben. Das heißt, ich habe zwar hier ein Gerät, was Spielsteuerung hat, aber die wenigsten Spiele bis jetzt nutzen es. Kann natürlich sein, dass da noch mehr kommt jetzt dadurch, aber man hat erstmal eine große Auswahl. Die Besonderheit an dem ist, dass auch die Hardware komplett offen ist. Wenn ich ein paar Euro mehr zahle, bekomme ich auch komplett den Schaltplan dazu. Das haben wir jetzt bei der Pandora nicht gemacht, und ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir hätten 2008 die Schaltpläne offenlegen können. Aber nachdem sich ja bei uns die Entwicklung so verzögert hat, man kann sich vorstellen, wenn jemand die Schaltpläne aufgreift, eine größere Firma, und hätte das Gerät einfach ein halbes Jahr vorher rausgebracht, was das für uns für finanzielle Folgen gehabt hätte. Wir schließen nicht aus, dass wir den Schaltplan niemals veröffentlichen. Also gar kein Problem, wenn das Gerät jetzt wirklich eine Weile draußen ist und die Gefahr durch die Konkurrenz, dass wir großen Verlust machen, erstmal gebannt ist, geben wir auch gerne die Schaltpläne raus. Aber am Anfang ging es halt einfach nicht. Und hier der Hersteller, der sagt, gut, das Gerät ist draußen, die Schaltpläne könnt ihr auch haben. Ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Dann noch eins, das ähnlich dem GP32 eigentlich ist und letztes Jahr rausgekommen ist, das ist der Dingu A320 von Dingu Digital, der eigentlich nichts weiter ist als ein typischer billiger chinesischer Media Player, der so ein paar Emulatoren drauf hat. Aber die Community hat es auch dieses Ding freigeschalten und Linux drauf portiert. Dadurch ist es quasi auch wieder Open Source gemacht worden. Schön an dem Ding ist, es hat einen günstigen Preis, das ist bei 80 Euro. Und für 80 Euro kann man so ein Ding auch mal schnell mitnehmen, allerdings ist es auch relativ billig verarbeitet. Also da sind relativ schnell Kratzer im Plastik drinnen, muss ich sagen. Aber so für ein kleines Gerät unterwegs ist es wirklich ganz interessant. Ein paar Probleme gab es durch Hardware-Revisionen, weil der Hersteller natürlich keine Idee hat, dass da Open Source draufläuft, im Gegensatz zu Gamepark Holdings. Deswegen ändern die Hardware-Revisionen, was natürlich auch immer wieder Anpassungen von den ganzen Firmware-Flashern zur Folge hat. Dann, was momentan auch aufgetreten ist, das sind Importprobleme im deutschen Markt. Wie bei vielen chinesischen Geräten sind leider einige illegale Inhalte drauf, wie zum Beispiel ein Game Boy Advance BIOS und einige ROMs, die natürlich nicht frei rausgegeben werden dürfen. Ich habe es so gelöst, ich habe selber beim Zoll keine Importprobleme, weil ich das ja ganze kommerziell mache. Und die Geräte, die ich verkaufe, die haben das wirklich alles bereinigt. Wir haben eine eigene Firma und da ist nichts urheberrechtlich Geschütztes mehr drauf. Aber natürlich die Leute, die das selber importiert haben, wir haben selber im Forum einen, bei dem ist wirklich das Gerät leider beim Zoll beschlagnahmt worden. Also es ist natürlich dann immer so ein Problem bei chinesischen Geräten. Auch ein weiteres ist halt, dass es keine Community-Unterstützung durch den Hersteller gibt. Also wenn der jetzt sagt, er macht die Hardware komplett anders, dann muss ja auch wieder alles umgebaut werden. Also es ist kein echter Open-Source-Handheld, er wurde nur dazu gemacht. Gut, das war jetzt eigentlich so mal die kleine Einführung in die Handhelds selber. Was gibt es jetzt alles für Vor- und Nachteile bei Open-Source-Spiele-Handhelds? Also natürlich für den Anwender ein Vorteil, ich habe viele kostenfreie Spiele. Bei allen anderen Konsolen, da wird ja sogar mit den kleinsten Spielen für ein paar Euro Geld gemacht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, selbst Puzzlespiele gibt es teilweise für 30 Euro zu kaufen, wo ich mir denke, ja gut, das hätte jetzt auch jemand in 2 Tagen programmieren können. Was auch sehr, sehr schön ist, ist, dass es eigentlich eine sehr aktive und freundliche Community ist. Ist eigentlich allgemein im Linux-Bereich so, das sind Leute, die was miteinander schaffen wollen. Und deswegen sind da wirklich aktive Mitglieder drin. Und eigentlich ist auch der Grundton sehr, sehr freundlich im Allgemeinen. Also wenn ich mir andere Foren anschaue, die jetzt von irgendwelchen kommerziellen Handhelds sind, da geht es eigentlich nur darum, wenn einer keine richtige Antwort gibt oder eine, die einem nicht gefällt, dann wird gleich angepumpt. Und das ist eigentlich bei Open-Source-Communities sehr, sehr selten, weil man wirklich was gemeinsam auf die Beine stellen möchte. Auch was viele interessant finden, wie erwähnt, ist die aktive Mithilfe an Projekten und Spielen. Ich selber habe auch schon mal ein Spiel gesehen, wo ich sage, hey, das Spiel gefällt mir, aber ich habe eine Idee, mit der Funktion wäre es vielleicht noch ein Tick besser. Dann kann ich das im Forum reinstellen, die Leute können diskutieren, der Programmierer kann es aufgreifen, kann es einbauen und ich habe das im Spiel drin. Ich habe aber auch genauso schon mal Grafiken für einige Spiele gemacht. Kann ja jeder machen, Grafikprogramm nehmen oder Sound oder Musik. Also es ist eine ganz neue Geschichte. Man spielt diese Spiele nicht nur, sondern ähnlich wie es eben bei Linux allgemein ist, man kann an jedem Projekt mitentwickeln und auch eigene Zweige draus machen. So zum Beispiel, ich meine, viele kennen auch Supertux wahrscheinlich, ein bekanntes Linux-Spiel. Da kann man auch Level komplett designen, man kann Grafiken machen. Das heißt, es könnte jeder für so ein Spiel anhält die Engine nehmen und könnte ein komplett neues Spiel draus machen. Das ist natürlich wirklich eine feine Geschichte. Wie auch vorhin erwähnt, es gibt viele weitere Möglichkeiten. Also man hat Wi-Fi, GPS, GPRS. Der GP2X-F100 hatte eigentlich kein Wi-Fi drinnen, aber er hatte eben USB. Und haben dann die Leute auch Wi-Fi-Sticks zum Laufen gebracht. Und schon konnte man das Ding auch im Internet verwenden. Also auch hier kann man eigentlich alle möglichen Hackprojekte machen. Also wenn man sich da mal umguckt, was die Leute da zusammengebaut haben aus diesen Geräten mit Linux-Treibern und irgendwelcher selbstgebastelter Hardware, das ist schon unglaublich. Auch schön ist, dass man nicht nur auf Verbesserungen vom Anwender angewiesen ist. Bei jedem großen Sony Nintendo mit dem Firmware-Update, ja, man muss halt das nehmen, was man kriegt. Wenn es irgendeine Funktion einschränkt, die man gerne hätte, dann hat man eben Pech gehabt. Downgraden ist fast gar nicht möglich. Ist eigentlich auch, also geht nur über richtige Umwege. Und hier habe ich eben den Vorteil, dadurch, dass es offen ist, mir gefällt was nicht gut, entweder ich programmiere es um oder ich mache einen Vorschlag und es findet sich jemand anders. Das heißt, ich kann diese Spielekonsole so einrichten und mit den Möglichkeiten verwenden, wie ich es möchte. Ich bin nicht auf irgendeinen Hersteller angewiesen. Auch von den Speichermedien ist es klar, bei irgendwelchen großen Herstellern, da kommen die Spiele auf irgendwelchen kryptischen Medien, damit man sie ja nicht kopieren kann. Ich habe entweder so eine UMD wie bei Sony oder beim Nintendo DS die eigenen Spielmodule. Kann ich natürlich als Eigenanwender nicht kaufen und kann auch keine eigenen Spiele drauf laufen bringen. Das geht natürlich da ganz einfach. Günstige Speichermedien, normale SD-Karte und fertig. Dadurch, dass das SDK auch stinknormal auf C++ basiert, kann ich auch PC-Spiele relativ einfach portieren. Also es gibt Spiele, die können wirklich in 2 bis 3 Stunden komplett portiert werden und laufen dann ohne Probleme. Sicher, die Spiele wie zum Beispiel Supertux, die eigentlich eine Auflösung von 640x480 haben, auch von den Grafiken her, muss viel optimiert werden, dass es bei den Kleinen läuft. Aber vom Grundprinzip her ist es einfacher, ein Spiel auf so eine Konsole zu portieren, als auf irgendeine andere. Natürlich gibt es da auch Nachteile. Und die größten Nachteile sind eigentlich, also es gibt kaum Unterstützung von kommerziellen Herstellern. Was natürlich auch den Effekt hat, dass irgendwann das Geld auch ausgeht, weil es gibt dadurch kleine Stückzahlen. Kleine Stückzahlen heißt automatisch höherer Preis. Und höherer Preis heißt auch, dass natürlich der Hersteller kaum Geld für Werbung hat. Das ist eigentlich ja auch allgemein ein Problem am Anfang von Linux gewesen. Es gab eine eingefleischte Fangemeinde, die es gekannt und verwendet hat. Aber so richtig ausgebreitet hat sich es jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren ein bisschen mehr. Und das ist natürlich immer bei sowas klar, wenn jetzt Sony eine Aktion startet, verkauft ein paar Millionen von den PSPs, dann haben die natürlich wesentlich höhere Einnahmen, haben wesentlich kleinere Produktionskosten, weil viel mehr produziert wird. Und das ist eben bei so Kleinauflagen nicht möglich. Das heißt, vergleichsweise mit den starken Konsolen oder mit den größeren Konsolen bin ich vom Preis her deutlich teurer. Was früher auch war, ist heute nicht mehr so, aber früher hat auch Sony und Nintendo durch die verkauften Spiele natürlich wieder Geld reinbekommen. Das heißt, die konnten die Hardware günstiger hergeben, weil das Geld mit den Spielen wieder gekommen ist. Klar, funktioniert hier nicht. Ein anderes Problem mit der Unterstützung von den kommerziellen Herstellern ist, das Gerät an sich ist ja offen und es gibt eigentlich keine richtig guten Kopierschutzmechanismen, weil solange ich ein Open-Source-System habe, kann ich das natürlich auch wieder ausprogrammieren. Das hat zur Folge, dass natürlich jeder Hersteller von größeren Firmen sagt, Moment, auf dem Gerät, jeder kann mein Spiel kopieren, da entwickle ich natürlich nicht ein paar Jahre was dran, stecke viel Geld rein und bringe ein Spiel dann raus. Das ist natürlich allgemein so ein Problem, aber wer solche kommerziellen Spiele, Blockbuster à la PSP sucht, der ist natürlich bei Open-Source-Spiele-Handhelds eigentlich noch recht falsch. Ein größeres Problem, was auch noch da war, ist, Linux ist definitiv nicht auf Spiele optimiert. Das merkt man zum Beispiel, wenn man sich SDL anschaut, das im Grundprinzip noch nicht mal ein VSync richtig anwendet. Also muss wirklich die Hardwarebeschleunigung in die Libraries mit reinprogrammiert werden. Auch auf dem PC, wenn man SuperTux auf dem PC spielt, das ruckelt ein bisschen, weil eben einfach SDL das nicht richtig kann. Und das ist natürlich bei den anderen Handhelds speziell darauf optimiert. Linux ist eben prinzipiell eigentlich ein Serversystem gewesen, geht jetzt mehr in Richtung Desktop aber und in Richtung Spiele kommt so langsam, aber es ist eben, was Spiele betrifft, noch etwas hinten dran. Da muss natürlich dann auch bei den Spiele-Handhelds so einiges noch optimiert werden. Es ist auch für den normalen Anwender natürlich etwas komplizierter. Ich meine, wenn ich mir eine Anwendung aus dem Internet ziehe, ich muss die runterladen, ich muss die entpacken, auf die SD-Karte kopieren. Je nachdem, was es ist, muss ich vielleicht noch Konfigurationseinstellungen vornehmen und kann dann erst loslegen. Ist natürlich nicht so einfach, wie ich gehe in den Laden, kaufe mir ein Spiel, stecke das rein und starte. Das heißt, man muss schon ein bisschen Computerkenntnisse haben für diesen seltenen Spieler, der nur ab und zu mal schnell ein Spiel spielen möchte, aber sich mit PCs gar nicht auskennt, sind die natürlich wieder weniger geeignet, was natürlich den ganzen Kreis auch wieder ein bisschen einschränkt. Das hat natürlich auch zur Folge, dass auch wenige Shops und Online-Shops das Ganze anbieten. Also den GP2X gab es bis auf Spanien eigentlich nur in Online-Shops zu erhalten. Also auch in Deutschland gab es ihn fast nur bei mir zu erhalten. Einfach weil man vergleichsweise viel Support braucht. Weil ich habe selber erlebt durch die E-Mails, es kommen immer wieder Leute, die am Anfang Probleme haben und sich doch noch nicht im Forum angemeldet haben. Die fragen dann per E-Mail, wie kann ich denn das und das zum Laufen bringen? Das ist natürlich ein großer Aufwand für einen Shop und da steht eigentlich sehr, sehr viel Liebe dahinter. Ich muss sagen, ich habe in den ersten Jahren vom Shop eigentlich nichts verdient. Ich habe den auch in meiner Freizeit nebenher gemacht. Ich habe eigentlich noch eher draufgezahlt an Serverkosten. Aber ich wollte halt einfach auch dazu beitragen, dass sich diese Geräte ein bisschen verbreiten, weil ich eben, wie gesagt, aus der früheren Spieleszene komme und auch bei Amiga und PC oder C64 war es damals so, das waren kleine Teams von 3 bis 4 Leuten, die einfach eine Idee hatten, ein Spiel visualisiert haben, das dann produziert haben und an den Publisher geschickt haben in der Hoffnung, dass es veröffentlicht wird. Und ähnlich ist es dann hier auch wieder. Also ich bin immer noch der Meinung, wenn ein paar wenige Leute intensiv an irgendeinem Spiel arbeiten, die stecken da wirklich ihr Herzblut rein und es eben deutlich mehr, als wenn ein großer Konzern sagt, so, hier haben wir mal schnell 200 Mitarbeiter, die haben jetzt 2 Jahre Zeit, dieses Spiel zu entwickeln. Klar, sind Top-Spiele bei so vielen Mitarbeitern, aber mir fehlt so ein bisschen die Liebe zum Detail und ich finde, die ist auch ein bisschen verloren gegangen und genau das habe ich eben hier wieder. Dadurch, dass wir eben diese kleinen Teams haben. Aber dadurch gibt es natürlich wieder mehr Support-Anfragen. Gut, wie schaut es so von der Entwicklung in den letzten Jahren aus? Also ich gehe mal von den beiden großen Foren eigentlich aus. Das ist einmal gp2x.com. Das ist eigentlich so die englische Anlaufstelle gewesen für die Open-Source-Handhelds. Hat angefangen mit dem GP32. Ich habe immer so jährlich geguckt. Nach einem Jahr waren es 800 Mitglieder. Also relativ klein, wie gesagt, von den Verkäufen. Es ist eben einfach eine Nische. Hier sind dann im nächsten Jahr schon mal 2400 Mitglieder dazugekommen. Also da hat sich das Ganze schon mal verdreifacht. Weil die Leute einfach gemerkt haben, es gibt ja keine Werbung in dem Sinne, sondern es breitet sich ja wirklich durch Mundpropaganda aus. Und damit sind es immer ein bisschen mehr geworden. Hier waren es ein bisschen weniger. Hier sind es dann deutlich mehr geworden. Das war ungefähr das Jahr, wo der GP2X rausgekommen ist. Das heißt, der Nachfolger hat schon auf deutlich mehr Interesse geweckt als der Vorgänger. Deswegen ist es auch hier etwas abgeflaut gewesen, weil hier gab es jetzt nur den GP32 und der GP32 lief nur mit SMC-Karten und die gab es in dem Jahr nicht mehr, die wurden nicht mehr hergestellt. Dadurch war es klar, ich kriege die Karten nicht mehr, ich habe weniger Käufer, ich habe weniger neue User und hier sind es dann eben deutlich mehr geworden, weil der GP2X rausgekommen ist. Auch hier gab es in dem Jahr dann wieder eine größere Steigerung. In dem Jahr gab es wieder weniger, weil da ist auch der GP2X dann langsam gestorben und es ging Richtung nächsten Handhelds, es war eben dann der Wiss und die Pandora. Aber so, man sieht eigentlich ganz deutlich, immer wenn ein neues Gerät da ist, das Interesse wird immer höher. Es steigt zwar langsam an, aber es ist wirklich immer deutlich am Ansteigen. Und das zeigt doch eigentlich schon mal, dass man mit den Geräten auch auf dem richtigen Weg ist. GP2X.de schaut es ähnlich aus. Wir haben angefangen im Mai 2006. Das war eben zum Start vom GP2X. Da habe ich die Community ins Leben gerufen. Das ist die deutsche Community. Da waren es dann nach 450 Mitglieder nach einem Jahr. Und da sind auch immer so 460 bis 300 sind dazugekommen. Also es ist natürlich bei weitem nicht so groß wie die englische Community. Wobei man sagen muss, dass auch viele, ich kenne auch viele aus Deutschland, die in der deutschen gar nicht aktiv sind, aber dafür in der englischen aktiv sind, weil sie größer ist. Was man auch nicht vergessen darf, es gibt viele, viele stille und unregistrierte Mitglieder. Also ich sehe es an den Downloads, die sind wirklich überproportional gestiegen. Also ich habe jetzt momentan über 1 Terabyte Traffic im Monat, was natürlich schon heißt, dass da einiges an Downloads passiert, weil die meisten Spiele sind ja nur ein paar Megabyte groß. Man sieht es auch daran, also wenn jeder selber denkt, ich selber bin Arch Linux User, bin ich im Arch Linux Forum angewendet? Nö. Also die meisten, die wirklich nur zum Spielen gekommen sind und nicht irgendwie was mitentwickeln wollen oder Fragen haben, die melden sich wahrscheinlich nie am Forum an. Und auch zum Runterladen muss man sich nicht registrieren. Es ist alles komplett registrierungsfrei. Das will ich auch so lassen, weil ich bin eigentlich gegen diese ganzen Datensammlerei und ich bin dagegen. Ich meine, wer Zusatzfunktionen möchte, dass er Kommentare hinterlegen kann, klar, der muss sich registrieren. Aber wer wirklich nur seine Spiele haben will, der kriegt die auch komplett so ohne irgendwelche Registrierung. Das war so im Prinzip erstmal so der kleine Vortrag. Weitere Infos im Netz gibt es, wie gesagt, auf der deutschen Seite oder in der englischen Community. Wer Downloads will, der ist eben auf openhandhelds.org, das ist mein Archiv, gut aufgehoben, und Homebrew allgemein gibt es auf pdroms.de. Hab den Vortrag eigentlich dann so gedacht, dass jetzt so allgemein so Fragerunde ist, Antwortenrunde ist, Diskussionsrunde. Also wer Fragen hat, kann natürlich gerne loslegen.
Ja, ich wollte eine Frage stellen, die jetzt schon von tausenden Leuten immer wieder gefragt wurde. Aber jetzt mal ganz unverbindlich, jetzt sind die Gehäuse in der Produktion und alles, und würden Sie eine ganz unverbindliche Schätzung abgeben, wann wir endlich unsere Panduras bekommen?
Meine Lieblingsfrage, ja.
Ja, ich weiß.
Ich kann es verstehen, nach, wie gesagt, über 2 Jahren Verzögerungen und immer wieder Ankündigungen, jetzt wird es soweit, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit, weil wir selber so blauäugig waren und wirklich gedacht haben, jetzt ist es auch soweit. Ja, also wie gesagt, die Gehäuse sind jetzt in der Produktion. Die Roadmap schaut aus, dass, glaube ich, am 15. die Gehäuse soweit fertig werden, dann alle verpackt werden, am 18. versendet werden und dann am 22. in England ankommen. Wir haben dann noch so ein bisschen Puffer natürlich mit eingeplant. Wir werden nicht alle am 22. dann in England stehen zum Zusammenpacken, weil wenn wir wirklich irgendwo hängen bleiben, dann sitzen wir 5 Tage rum und nichts passiert. Wir werden wahrscheinlich ein paar Tage später eintreffen und dann geht der Zusammenbau los. Das heißt, ja, wenn jetzt da wirklich nichts dazwischen kommt, also wir hatten jetzt erst ein Erdbeben in Chile, solange wir jetzt kein Erdbeben in England oder so haben oder irgendwo einen Vulkanausbruch in der Nähe von der Firma, wo wir es zusammenbauen, solange sollte jetzt eigentlich tatsächlich nichts mehr schief gehen können. Aber ich bin da sehr vorsichtig, weil wir haben schon öfters gedacht, es kann nichts mehr passieren, aber das Leben lehrt wirklich, es kann immer was passieren. Aber wie gesagt, wenn es gut wird, also Zusammenbau, denke ich mal, sind wir so 2 Wochen bis 20 Tage beschäftigt. Und wenn alles glatt läuft, dann wird auch schon versendet, während wir bauen, aus England.
Hallo. Hi. Ich weiß, dass ich das auch online nachlesen könnte wahrscheinlich, aber ich bin jetzt hier relativ unbedarft hergekommen. Hm? Ich würde mal die Hardware interessieren, die da drin ist.
Da ist ein OMAP-Chipsatz drin, der OMAP 3540, glaube ich, genau. 3530, die beiden verwechsel ich immer, ist quasi die gleiche, vergleichsweise der gleiche Chip, der auch im neuen iPhone werkelt. Das heißt, ein richtig schöner aktueller ARM-Prozessor mit Spezifikation 600 MHz, wobei wir die auch schon auf 800 MHz getaktet haben. Und eben ein SGX 3D-Prozessor drin, der OpenGL ES2.1 unterstützt. Und dann eben gut 2 SD-Karten-Slots. Warum 2, haben viele am Anfang gefragt, hat Folgendes. Zum einen kann ich dann 64 GB dazustecken, wenn ich will. Zum anderen ist das Gerät ja Open Source und es haben schon viele Leute angefangen, andere Betriebssysteme zu portieren. Also wir haben auch schon mal Debian drauflaufen gehabt, wir haben schon Ubuntu drauflaufen gehabt. Gentoo wird auch gerade schon portiert. Android hat einer zum Laufen gebracht und im internen Speicher ist zwar unser Betriebssystem installiert, aber wer einfach mal schnell ein anderes ausprobieren will, der kann den ersten SD-Karten-Slot zum Booten nutzen, kann also wirklich sein eigenes Betriebssystem zum Rumhacken und Rumbasteln zum Booten verwenden und hat dann immer noch eine Speicherkarte frei, wenn er irgendwie mal schnell Filme, Spiele oder sonst was drauf laufen lassen möchte.
Es kann aber auch über USB-Buchse gebootet werden mit einem USB-Stick?
Genau, also über USB-Stick nicht, sondern man kann über USB einen Bootloader rüberschicken. Also ich kann zwar meine Bootdaten über USB schicken, über einen USB-Stick müsste theoretisch auch gehen, wenn es im U-Boot eingebaut ist. Das ist ganz normal U-Boot drauf. Ich weiß nicht, ob es unser aktueller kann. Das hat jetzt noch keiner ausprobiert, aber das kann man natürlich hinzufügen. Es wird sehr, sehr viel passieren. Wir haben jetzt zwar grundsätzlich die Software laufen. Das Einzige, wo wir noch am Kämpfen sind, ist das Wi-Fi, was daran liegt, dass der OMAP leider über SDIO läuft und SDIO unter Linux noch nicht wirklich Unterstützung hat. Also da muss noch einiges gehackt werden, dass der eingebaute Wi-Fi-Chip funktioniert. Wi-Fi-Chips über USB funktionieren natürlich schon, also Wi-Fi-Sticks. Und das Betriebssystem an sich läuft. läuft. Heißt natürlich, wir haben die Grundfunktion, wir haben alle Treiber drin, wir haben einen hardwarebeschleunigten Desktop drinnen, wir haben 3D-Treiber laufen, aber es gibt natürlich auch im Bootprozess viel Optimierungsbedarf. Also wie das allgemein ist, man kann viel auf den kleinen Bildschirm hin optimieren, wobei ich das eigentlich ganz gern mag, dass ich einen normalen Desktop habe und nicht irgendwie so ein fingerfreundliches Ding. Ich mag lieber meinen Midori-Browser als irgendwie so ein Fennec, wo ich mit meinen Fingern auf dem Bildschirm rumtatschen muss. Da wird sich viel tun, vor allen Dingen auch die Community. Also es war ganz lustig, wir haben vor kurzem mal den Status veröffentlicht, wie das Betriebssystem momentan ist. Einige waren schockiert, dass da so viele kleine Fehler im Endeffekt drin waren, die aber eigentlich wirklich keine waren. Es war einfach nur, dass das Tastaturmapping noch nicht gemacht worden ist, das aber alles inzwischen fertig ist. Und andere wiederum, das waren dann die Entwickler, die haben gesagt, ach Mensch, schade, ich wollte doch auch noch so viel machen, jetzt ist ja schon fast alles erledigt. Also es ist eigentlich wirklich komplett getrennt, aber darunter leiden eigentlich viele, viele Open-Source-Projekte. Man erinnert sich an das OpenMoco, ein Open-Source-Telefon, das die ersten 6 Monate nicht telefonieren konnte. Das war natürlich so eine andere Geschichte. Es ist auch so ein Fall von den kommerziellen Herstellern, es ist halt sehr, sehr wenig Hardware-Unterstützung da erstmal. Aber jeder, der mit Linux schon ein bisschen gearbeitet hat, der weiß, das kommt. Und wir selber sitzen natürlich auch mit einigen Leuten dahinter, dass wir auch unsere eigene Hardware natürlich komplett zum Laufen bringen. Aber ich erwarte sehr, sehr viel Patches auch von der Community. Zumindest war es die letzten Jahre schon so und jetzt ist es noch viel offener.
Also ihr habt euch schon mit Geduld und Demut ja schon bewiesen, dass ihr das besitzt, indem ihr auf die wunderbare Hardware gewartet habt. Unsere Hörer da draußen interessiert noch, weil wir ja nicht nur hier eine große Cloud haben, die hier zuhört, sondern draußen ist noch eine Cloud an den Endgeräten. Kann man deine Folien irgendwo im Internet bekommen? Oder wenigstens...
Die kann ich zum Download auf die Homepage dann stellen.
Dann sag nochmal die Homepage.
Die Homepage ist openpandora.de oder openpandora.org. Das geht beides auf die gleiche Seite und von da werde ich dann das Ganze mal online stellen, ja.
Okay, mal online stellen, da kommt immer gleich die Frage, wann ist das da?
Wenn ich dazu komme, ich denke mal, heute mit dem Zug komme ich um 12 Uhr nachts nach Hause, also werde ich es heute nicht schaffen, aber ich glaube, ein PDF uploaden werde ich morgen noch hinkriegen.
Super, okay, also Leute draußen, morgen sind die Sheets, die ihr hier live sehen konntet, auch online, dann könnt ihr das nochmal nachhören, denn diese Aufzeichnung der Sendung könnt ihr nicht nur, ich weiß nicht, in welchem Fernsehen man das sehen kann oder
das
wo
es... Das können wir auch auf die Seite stellen.
Auf die Seite stellen, man kann es aber auch bei uns nachhören, radiotux.de im Archiv wird es dann auch nochmal zu hören sein. Da kann man sich die Folien bei ihm parallel angucken. Hat man auch noch ein Vergnügen, wenn man nicht ein Bewegtbildgerät gerade zur Hand hat.
Genau.
Zum Beispiel. Okay, noch Fragen? Ja, da kommt noch was. Hier kommen noch mehrere.
Jetzt kam ja, dass die Geräte in England zusammengebaut werden letztendlich. Mhm. Und das ist jetzt natürlich auch sehr schön, weil die Entwickler selber das zusammenstecken noch zum Schluss. Aber da wurde auch irgendwie von einem Entwickler in den Raum geworfen aus England, dass ja eventuell Fans, die gerne mitbasteln möchten, dort eingeladen werden.
Das ist soweit richtig, ja. Wobei wir nicht jeden Fan, der mal sagt, er kommt mal kurze Stunde zum Helfen und bastelt mit, das machen wir natürlich nicht. Aber es haben sich tatsächlich einige angeboten, die zum Beispiel Mechatronik-Studenten sind oder auch selber schon 11 Jahre Laptops reparieren, die dann wirklich gesagt haben, Mensch, ich kann mir da 1-2 Wochen frei nehmen, ich komme wirklich mit und schraube an den Dingern mit rum. Also es ist wirklich mal ein sehr außergewöhnliches Projekt, weil, wie er schon gesagt hat, also wir bauen es jetzt dann selber in England zusammen, weil es einfach zu teuer gekommen wäre in Texas oben. Und da sitzen dann die Entwickler quasi selber und bauen das Gerät für den Endkunden zusammen. Also das hat man, glaube ich, auch bei sehr, sehr wenigen Geräten so im Allgemeinen. Und da kann auch die Community wieder mithelfen, damit es schneller geht. Einfach eine E-Mail schreiben. Einfach ganz normal eine E-Mail und dann funktioniert es.
Ich weiß nicht, ob ich es verpasst habe, aber wieso hat das Ding jetzt keine Querztastatur, sondern so eine QWERTY oder wie? Also so eine englische oder amerikanische oder was weiß ich?
Das ist im Prinzip ganz einfach, weil das Gerät ist komplett weltweit im Prinzip hergestellt. Nur für den deutschen Markt, da wäre die Community viel zu klein gewesen, da hätten wir das nie finanzieren können. Und auch die Entwickler selber, also einer sitzt in England, der hat eigentlich hauptsächlich sich um die ganzen Gelder und alles gekümmert. Einer sitzt in der Türkei, der hat schon früher mit Teilelieferanten und sowas und Produzenten gearbeitet. Der hat sich um diese ganzen Firmen gekümmert, die uns das produzieren. Der Hardwareentwickler selber sitzt in Kanada. Derjenige, der das Gehäuse entwickelt hat, sitzt in Amerika. Und ich, der hauptsächlich so Marketing, Betriebssystemtest, Webseiten und auch Skripts und an dem Betriebssystem selber noch mitwirkt, ich selber sitze in Deutschland. Und da ist es klar, es ist international. Es haben auch viele natürlich gesagt, Mensch, wir hätten gerne die und die Sonderzeichen. Wir haben zwar eine Compose-Funktion mit drinnen, dass man die verwenden kann, aber optimiert ist es natürlich jetzt erstmal auf amerikanisch. Wobei, wenn die Nachfrage besteht, dann werden wir auch anbieten, da eigene Tastaturmatten zu machen. Also ab 1000 Stück kostet uns da die Produktion, glaube ich, 1 Euro oder sowas. Die können wir dann also relativ günstig auch nachproduzieren. Keymapping lässt sich ja in Linux sehr einfach selber ändern. Also wer sich an dem Z und dem Y nicht optisch stört, kann sich natürlich die Tasten auch verdrehen, wenn er möchte.
Ich kann ja auch über den USB-Anschluss hinten an der Tastatur wahrscheinlich anschließen,
genau, ja.
So dass ich dann also auch die Tastatur mir dazu besorge, mit der ich gut genau. arbeiten kann, weil man genau. ja direkt auf dem Gerät anscheinend auch entwickeln kann, wenn das jetzt
Linux ist. Ja, genau. Also ich habe ja hier, wie gesagt, das ist ein komplettes Linux drauf. Ich habe meine Shell drauf. Ich habe selber in den letzten Tagen ein paar Pi-Game-Spiele portiert, weil Python ist auch mit drauf. Und ist natürlich schon praktisch. Ich mache meine Shell auf, starte das Programm, schaue mir den Fehler-Output an, habe dann nebenher meinen Texteditor, ändere im Quellcode rum, starte es wieder und ich habe nur das Gerät gebraucht. Also ich kann mich mal schnell in den Bus oder in den Zug setzen und setz mich jetzt dran und werkel da gerade an einigen Programmen wieder weiter. Und das geht natürlich auch, wenn ich da jetzt hinten Maustastatur anschließe, wobei man dazu sagen muss, also das ist nur ein USB 2.0 Anschluss, der kann keine 1.1 Geräte, wenn man jetzt also eine 1.1 Tastatur hat, dann muss ein Hub dazwischen. Aber wenn man Tastatur, Maus, beides anschließt, dann braucht man eh einen Hub. Also insofern, die Pandora powert aber auch die Geräte, also sie hält sich an die 500 mAh Spezifikationen, also mit einem Hub, Tastatur, Maus brauche ich keinen externen Strom mehr.
Bei den Powern, das Problem ist ja bei den Laptops, man kennt es, externe ist gerade die neuen Netbooks, die ja keine Laufwerke haben, gerade die optischen. Wenn jetzt dort ein optischer Brenner, also ein CD-Brenner, DVD-Brenner angeschlossen wird, dann verbraucht er in der Regel mehr Strom. Und die Laptops, die können das, die bringen dann auch mal mehr als 500 mA. Aber hier haben wir ja auch wahrscheinlich nicht so einen starken Akku drin, oder?
Nee, also der Akku ist eigentlich schon sehr stark. Der würde es wahrscheinlich sogar packen. Allerdings ist es von der Leistung her für den Akku auch nicht gut. Also es ist wirklich hier limitiert auf etwas über 500 mA. Die Geräte sollten, das ist ja auch die offizielle Spezifikation, und da sollten sich ja eigentlich alle Geräte dran halten. Die es nicht tun, sollten eigentlich ein Netzteil eingebaut haben. Klar, es hält sich nicht jeder dran, aber beim Beagleboard, da haben sie sowas nicht drin. Und das hat zur Folge gehabt, dass dann teilweise die Geräte, die USB-Ports abgeraucht sind, weil da zu viel Strom gezogen worden ist. Und das haben wir, also die Hardware ist ziemlich ähnlich mit dem Beagleboard, das ist aber hier verhindert worden.
In der Presse hatte ich mal überflogen, dass die Pandora als Spielekonsole genutzt werden kann für die alten Architekturen, also Atari, Amiga. Und jetzt ist das ja ein Linux-System. Wie wird das denn realisiert? Ist das ein ganz normaler UAE, wo ich mich ums Kickstart auch selber kümmern muss? Oder wie ist das integriert?
Das ist also integriert, ist es an sich gar nicht. Es ist wirklich dann zum Runterladen. Und es war schon richtig, es ist ein UAE drauf, für den ich halt meinen Kickrom haben muss, wobei man das ja mit dem Amiga Forever Paket und so relativ einfach bekommt. Beim C64 ist es frei, also ich habe Weiß drauf laufen, ich habe ein UAE drauf laufen. Der normale, der echte UAE, der braucht relativ viel Prozessorleistung. Also da muss ich momentan mit einem Frameskip arbeiten. Allerdings gibt es auch einen optimierten UAE, der eigentlich hauptsächlich auf die Spiele wieder ausgelegt ist, für die Amiga 500 Spiele. Und der läuft komplett bei 500 MHz ohne Frameskip. Und so mal unterwegs Turrican 2 oder ich habe auch mal letztens wieder Speedball 2 gespielt, ist natürlich schon eine schöne Sache. Dafür haben wir ja auch nebenher ein D-Pad mit drinnen. Und gerade was so bei C64 und Amiga interessant ist, wenn man mal irgendwie Highscore einen Namen eintippen muss oder sowas, dann muss ich nicht irgendwie eine virtuelle Tastatur nehmen, sondern kann die hier nehmen. Dadurch ist das Gerät übrigens auch so geworden, wie es ist. Also unsere Grundidee war von den Hauptentwicklern, wir waren ja alle, sind alle so in dem gleichen Zeitalter groß geworden. Für uns war so die Bedingung, wir wollten einen tragbaren Amiga haben. Weil es wollten, glaube ich, viele Amiganer wollten einen tragbaren Amiga haben. Und deswegen war Tastatur und Touchscreen mit einer höheren Auflösung eigentlich Pflicht. Und eben ein Prozessor, der es leisten kann. Und genau das haben wir eigentlich auch alles gefunden.
War beim Amiga nicht das Laufwerk an der Seite? Warum ist das jetzt hier auf der Vorderseite?
Ja, ich glaube, wenn ich die Disketten da reinkriegen würde, das wird sowieso eng. Also lassen wir es lieber da vorne, wo es ist. Es klickt auch nicht so schön, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, nur noch mal kurz. Ich wollte wissen, ob es dann vielleicht auch eine optimierte SDK für diese spezielle Hardware gibt oder muss ich da über den normalen Linux-Desktop und die normalen Linux-Schnittstellen programmieren, wenn ich dafür programmiere?
Also man braucht eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Das normale ARM-DevKit funktioniert. Die Libraries und so weiter, dass da alle dabei sind, das bieten wir dann natürlich auf der Webseite an, dass da dann alles vorhanden ist. Aber ansonsten, jeder kann seinen geliebten C-Compiler und seinen IDE hernehmen, was er will, die Libraries dazu und loskompilieren.
Ich hätte noch eine Frage zum Bildschirm. Wie genau die Druckempfindlichkeit da ist, beziehungsweise wie viele Stufen?
Das weiß ich gerade selber noch gar nicht. Also der Bildschirm hat, glaube ich, 16 verschiedene Druckstärken. Das haben wir allerdings im Treiber noch nicht drinnen. Aber machbar wäre es. Aber ich muss sagen, er funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich habe, wie gesagt, ein XFCE laufen und da ist noch nichts auf fingerfreundlich optimiert. Hat halt wirklich so kleine Fensterchen drinnen und ich bediene das Ding teilweise mit dem Finger und erwische die richtigen Sachen. Also für die Leute, die jetzt sagen, nee, sie
Zeig
wollen nicht
mal
ständig...
mal deine Finger, wie groß sind die?
Ja, ich glaube Normalgröße. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, hey, ich will mit dem Ding nur spielen, ich will nicht ständig das Touchscreen verwenden. Wir haben auch so einen minimalen Launcher mit drinnen, der dann mehr an Spielekonsolen angelegt ist. Da wähle ich einfach nur das Spiel aus und brauche kein Touchscreen und gar nichts und kann starten. Was wir auch gemacht haben, also wir haben auch wirklich an die Leute gedacht, die mehr spielen wollen. Wir haben ein kleines System entwickelt für das Ganze, das ist dieses PND-System. Das sind im Prinzip ISO-Dateien oder Squash-FS-Dateien, die noch eine kleine Zusatz, eine XML-Datei mit dran haben, in der die Spieler alle Bildschirmfotos haben können, Icons haben können und eine Kategorie haben. Das Ganze wird automatisch erkannt. Das heißt, ich lege meine SD-Karte ein. Alle PNDs, die drauf sind, werden automatisch erkannt und erscheinen sofort im Menü. Richtig kategorisiert. Das heißt also, wenn jemand wirklich keine Ahnung hat, er kann das Ding runterladen. Ich habe es auch selber schon mit dem Gerät im Internet probiert. Ich bin auf eine Webseite gegangen, habe mir die PND-Datei runtergeladen, auf den Desktop geschmissen und zack, war sie im Menü drinnen. Also ich musste jetzt nicht mehr was umständlich installieren und entpacken, sondern ich kann einfach runterladen, draufschmeißen, spielen und wenn mir das Spiel nicht mehr gefällt, dann lösche ich die PND-Datei wieder. Das ist dann ein eigenes System. Das ist auch natürlich Open Source und vielleicht findet es noch in anderen Embedded-Lösungen in Einsatz, weil es haben uns viele gefragt, ja, warum erfinden wir das Rad neu, warum nehmen wir keinen Package-Manager, die es ja für Linux schon in Massen gibt. Das hat aber ein großes Problem, so ein Package-Manager basiert immer auf einer Datenbank, wo er sich merkt, was installiert ist. Wenn die Dateien auf einmal weg sind, dann kommt er gar nicht mehr damit zurecht. Das heißt, wenn ich jetzt die Spiele auf SD-Karte habe und ich installiere über einen Paketmanager und mir geht die SD-Karte kaputt, dann weiß das das System nicht. Das heißt, im System tauchen die ganzen Programme noch auf, aber sie existieren nicht mehr. Das kommt dann irgendwann zu einem riesen Chaos und ich kann mein System eigentlich komplett neu aufsetzen oder sagen, installiere mir alle Pakete nochmal neu. Und genau aus dem Grund haben wir eben so eins gemacht, wo wir sagen, okay, in dem Fall reinlegen, wird erkannt, wird als Filesystem gemountet und kann einfach gestartet werden.
Ist jetzt nur die Software offen oder ist jetzt auch das Board auch offen? Also wie Spiegelboard?
Also, das habe ich vorhin schon mal gesagt, das Board an sich ist noch nicht offen. Einfach aus dem Grund, wenn wir es damals schon geöffnet hätten, dann hätte es tatsächlich sein können, dass irgendein großer Hersteller sagt, hey, die Idee ist gut, das Board habe ich den Schaltplan schon da, das produziere ich jetzt in Massen und kommt uns zuvor. Dadurch, dass wir eben eine kleine Gruppe sind und auch nicht die Finanzen haben, um mal Geld reinzustecken und es auch größtenteils in der Freizeit entwickelt haben, gab es eben viele, viele Verzögerungen, auch durch Unwissenheit von uns. Und dadurch ist eben dazu gekommen, dass es 2 Jahre lang gelaufen hat. In der Zeit hätte das ein anderer Hersteller locker nachbauen können. Ich würde nicht ausschließen, dass wir es überhaupt nie veröffentlichen. Also wenn das Gerät sich wirklich etabliert hat, wir haben zumindest unsere Ausgaben wieder drinnen, damit wir nicht ganz im Miesen stehen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das Ganze auch mal veröffentlichen.
Also laut Wikipedia steht das O von OMAP für Open, aber OMAP ist jetzt nicht irgendwie offen, oder?
Der OMAP ist eigentlich ein Prozessor von Texas Instruments, aber... dass der offen ist, das wäre mir neu. Also gut, wo sich Texas Instruments Mühe gibt, muss ich sagen, ist, dass die Treiber, die sie entwickeln, offen werden. Es sind zwar noch einige Closed-Source-Treiber dabei, allerdings auch der WLAN-Treiber und die OpenMax-Hardware-Beschleunigung, die wird schon recht offen. Aber ob das OMAP von Open kommt, das wäre mir jetzt neu.
Nochmal eine Frage an Sie persönlich. Mhm. Sie haben einen normalen Job und Sie entwickeln nebenbei noch ein Open-Source-Spiel-Handheld. Wie machen Sie das? Arbeiten Sie dann nur Halbzeit oder wie machen Sie das?
Nee, ich arbeite eigentlich doppelt. Also gerade jetzt in den letzten Wochen, wo wirklich viel los war, meine Freundin ist auch anwesend, die kann auch das gerne bestätigen. Sie hat sehr wenig von mir. Ich habe momentan 4 Stunden Schlaf pro Nacht. Also ich bin immer um 6 Uhr morgens ins Bett gekommen, da ist sie gerade aufgestanden und ich bin dann wieder um 10 Uhr aufgestanden und Richtung Arbeit weiter. Also es ist schon ein Knochenjob, aber es ist halt einfach was, es ist was Schönes. Also wenn ich auch wirklich schaue, es war ein sehr, sehr langer Weg und ich bin dazwischen wirklich teilweise wahnsinnig geworden und habe gedacht, das gibt's nicht. Jetzt ist alles vorbei. Aber es ging halt dann immer wieder weiter. Jedes Problem, das wir hatten, haben wir gelöst. Es ging weiter und jetzt sind wir fast so weit. Und es erfüllt einen natürlich auch mit Stolz. Und da sage ich jetzt, okay, jetzt die letzten Skripts, die noch fürs Betriebssystem dabei sind, die mache ich jetzt nachts. Die paar Stunden Schlaf hole ich dann irgendwann nach. Aber es ist sehr, sehr viel Enthusiasmus dabei. Also bezahlen könnte es wahrscheinlich keiner.
So, jetzt kommen wir zur letzten Frage.
Ja, wenn wir schon bei dem Problem waren, da wollte ich mal fragen, was war für Sie das Problem, das so richtig an die Nieren ging?
Also da gab es eigentlich mehrere. Das erste Problem war, hatte einer der Hauptleute, wie gesagt, Craig aus England. Er hat zwar der Bank vorher Bescheid gegeben, dass Riesenbestellungen kommen, weil wir an einem Tag gesagt haben, so die Vorbestellungen gehen los. Und wir haben halt dann wirklich 3000 Geräte an einem Tag verkauft. Und dann kamen eben 3000 mal diese, damals waren es noch 250 Euro, auf ein Konto. Viel haben über Kreditkarte gezahlt und bei Kreditkarte haftet leider das Unternehmen. Daraufhin ist erstmal das Bankkonto gesperrt gewesen und für mehrere Monate ging gar nichts, weil wir das Geld nicht zur Verfügung hatten. Das war, wo ich mir auch gedacht habe, oh je, jetzt was machen wir? Wir können nichts machen, wir können nicht nach vorne, nicht nach hinten. Wir wissen nicht, wie lange das mit der Bank dauert, bis sich es löst. Es hat dann tatsächlich ein paar Monate gedauert, aber es hat funktioniert. Dann ein anderes, das waren immer so Geschichten, wie ich dann auf einmal gehört habe. Also Wi-Fi war auch noch was an die Nieren gegangen ist und noch geht, weil wir wussten am Anfang nicht, ist es jetzt die Hardware, dass Wi-Fi nicht geht oder ist es die Software. Inzwischen haben wir mehrere Tests laufen lassen und sind eigentlich zu 99% sicher, es ist wirklich die Software, weil es einfach der SDIO-Treiber ist, der fehlt. Wi-Fi an sich geht, nur die Übertragung an sich nicht. Dann natürlich unser anderes Problem, wir lassen die Gehäuse in China produzieren, weil überall anders, da hätten sie es Zehnfache gekostet, da hätten wir das Gerät auch nie auf den Markt bringen können. Aber wer mal mit China zusammengearbeitet hat oder sich mal Dokumentationen anschaut, die Arbeitsmoral da ist schon extrem interessant. Also die Arbeitsmoral in China ist so, man muss wirklich einen vor Ort sitzen haben, ansonsten tun die nichts. Und sie sagen einem immer, also sie kennen auch in ihrem Sprachwortschatz das Wort soon, also bald gibt's für die überhaupt nicht. Zeitliche Angaben gibt's da überhaupt gar nicht. Wir haben dann irgendwann mal einen gefunden, der Chinesisch spricht, den wir dann als Mittelmann eingesetzt haben und der hat dann sehr, sehr viel geklärt, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und seitdem funktioniert es auch besser. Also da ist jetzt auch im letzten Monat, glaube ich, an den Gehäusen mehr passiert als in den letzten 5 Monaten davor. Das war dann auch sowas, weil du denkst immer wieder, du hast wieder einen Termin. Die sagen dir, da kommt was. Du sagst der Community weiter in guten Glauben. Ja, sie haben gesagt, da kommt was. Und wenn da natürlich nichts kommt, dann kommen die Rufe aus der Community wieder laut. Sind zwar immer nur ein paar wenige von, wenn ich schaue, wir haben 4000, ein paar fangen dann an zu jammern und zu sagen, jetzt ist wieder nichts, jetzt sag mal was. Und du sitzt selber da. Ich weiß doch auch nichts Genaueres, als was ich gerade gesagt habe. Lass Zeit, wir erfahren schon noch was. Aber es geht natürlich auch schon an die Nieren, vor allen Dingen, weil man ja wirklich bedenkt, was einem immer im Nacken sitzt, ich habe Leute, die haben 300 Euro für das Ding finanziert. Wenn irgendwas schief geht, dann darf ich persönlich 300.000 Euro zurückzahlen. 300.000 Euro, die ich an sich so nicht habe. Das heißt, ich dürfte im Prinzip alles, was ich in meinem Leben jemals erwirtschaftet habe, wäre ich erstmal los. Also das ist schon so eine Geschichte, die sitzt einem im Nacken. Aber jetzt so kurz vor Schluss muss ich sagen, es war eine Achterbahnfahrt, aber sie war irgendwie wirklich ein interessantes Erlebnis. Ich möchte es auch nicht missen. Also war schon toll.
Du würdest es immer wieder machen.
Ob ich es immer wieder machen würde, sei dahingestellt. Beim nächsten hätten wir ja vielleicht schon etwas Grundkapital und mehr Erfahrung. Aber ich muss sagen, ich finde es echt fantastisch, auch was die Community, wie geduldig die war. Und es zeigt auch wirklich, dass es nicht nur mehr Kommerz in dieser Welt gibt, sondern dass es auch Leute gibt, die wirklich dahinter einem stehen, auch wenn es mal Probleme gibt. Also es ist wirklich ganz fantastisch. Und das habe ich so in der normalen Welt, sieht man das selten. Da geht es immer schnell. Und es gibt gleich Beschwerden, wenn was nicht funktioniert. Aber hier in diesem ganzen Open-Source-Bereich, da sind viel, viel geduldige Menschen, die auch wirklich drauf warten.
Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen. Und ich denke, es ist ein Riesenapplaus wert. Michael, der ist für dich.
Dankeschön.